Die, die die Einladung gesehen haben, wir haben heute das Thema Arche Noah. Und im Relevant bin ich mal gefragt worden, was wirst du, das ist unser Hausblättchen, bin ich mal gefragt worden im Interview, was wirst du Gott mal fragen, was wirst du Jesus mal fragen? Und ich habe dann so geantwortet, ich will Jesus mal fragen, wie es das mit der Arche Noah auf sich gehabt hat. Weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann, wie die Arche Noah jetzt funktionieren soll. Und jetzt haben wir es noch an den Kids und Teenie Days, haben wir es ja das Jahr als Thema gehabt. Und es hat mich einfach immer wieder ein bisschen beschäftigt, die Arche, warum macht das Gott so? Warum steht das so genau alles in der Bibel? Und das soll heute ein Thema sein, im Kontext auch und in der Idee dahinter, was hat das eigentlich das Ganze mit Weihnachten zu tun oder mit dem Neuen Testament? Und wir sehen oder lesen die Geschichte im 1. Mose, die wir mitlesen, Kapitel 6. Das sind Vers 5 bis 22, recht ein Haufen. Und ich lese die jetzt mal vor. Und entschuldige mich jetzt schon, ich werde relativ oft husten müssen, ich bin recht verkältet. Also die Predigt könnte ich länger dauern heute, ich dann wieder muss. Genau, also 1. Mose 6, Kapitel 5 bis 22. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihrer Herzens nur böse war, immer da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter den Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seiner Zeit. Er wandelte mit Gott und erzeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt von Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisch ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen, und mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du daran machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen, und es sollen drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem und Leben ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, so soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren und von allem Fleisch je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von den Vieh nach seiner Art, von allen Gewürmen auf Erden nach seiner Art, von allem soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst sie von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Also wie gesagt, sehr ein langer Text, aber auch fürs Verständnis, um was es heute geht, brauchen wir da all die Informationen. Und wenn ich mal schnell das erste Bild haben, wenn wir von der Arche Noah hören, oder, dann haben wir immer vielleicht ein bisschen das Bild vor Augen, mir ist es immer auffallen, so die dramatische Geschichte in der Bibel, auch der Jonah mit dem Mahl und so weiter, die werden immer so dargestellt und interessanterweise immer auf Kinder aufarbeitet, mit denen Tieren, vielleicht mal das nächste Bild, auch da ein bisschen Zeichnung, hauptsächlich mit Viechern, die irgendwo raus schauen. Da auch schon mit dem Regenbogen, obwohl der eigentlich ein bisschen später war. Und schon der Fisch, finde ich noch interessant. Also man sieht, man hat immer so eine bildliche Vorstellung, vielleicht noch das Nächste. Das gibt es auch als Spielzeug, ich glaube, es kommt noch als Puzzle. Genau, und auch zum Spielen. Also immer so gewesen. Und was wir jetzt sehen, als Nächste, ist, wie es wirklich war. Also eine hochdramatische Geschichte. Ich würde mal sagen, es ist die schlimmste Geschichte. Also übrigens ist auch aus einer Kinderbibel das Bild, aus meiner. Und wenn man sich ein bisschen mit diesen Fakten befasst, oder? Ich habe ein paar Zahlen gelesen im Internet, auch ein paar Forscher gesehen, man geht von etwa 14 bis 15 Millionen Menschen aus. 40 bis 50 Millionen Menschen, die an dem Tag oder in dieser Zeit ums Leben gekommen sind. Minus 8, die auf die Arche sind. Und als ich mich anfangen habe mit dieser Geschichte beschäftigen, habe ich gemerkt, es gibt so viel zu entdecken. Es ist mir ein bisschen gegangen wie letztes Jahr an der Kids Days mit Nehemia, wo man in so viel richtiger kann forschen und herausfinden und um was es geht, so viele Botschaften drin. Ich musste ein bisschen auch ein bisschen ausschliessen, also was wir uns heute nicht werden beschäftigen, ist die Frage, wie es die Arche Noah gegeben hat, wie die können schwimmen und so weiter. Der Beweis, ob sie gegeben hat, also die Sintflut, sind sich ja alle einig, dass sie gegeben hat. Das werden wir heute nicht anschauen. Und wer sich ein bisschen interessiert für den Archebau, wie das funktioniert hat, möchte ich an Professor Werner Gitt verweisen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Der hat sich intensiv mit dem beschäftigt, gute Bücher und Vorträge geschrieben. Leset das selber noch, ich habe ein bisschen reingelassen. Es ist mega spannend. Nur schon die Tatsache, dass es ein perfektes Schiff war, obwohl es damals eigentlich noch gar keine Seefahrt gegeben hat. Also eben, die Weltgeschichte war damals rund 1600 Jahre alt gewesen, wenn man jetzt den biblischen Maßstab nimmt von Adam, wenn man die Evolutionenmaßstab nimmt, von der Zivilisation her gerechnet, 1600 Jahre und dann so eine riesige Katastrophe. Was alles passiert ist, was alles vorher war, das wissen wir nicht genau. Der Gitt redet von so einer genannten Erkenntnismauer, also die Bibel schweigt sich da recht aus, was alles genau war, wie viele Leute und so weiter. Aber unser erster Punkt, der soll sich da damit beschäftigen, die Sintflut, wo die Menschen umgekommen sind und doch die Liebe von Gott. Ob das nicht irgendwo auch ein Widerspruch ist? Und wenn wir am Anfang in der Bibel lesen, in dieser Zeit, wo Gott zu Noah redet, da merkt man, Gott sagt, es reute ihn. Es reute ihn, dass er die Menschen geschaffen hat. Und ich habe mir so im ersten Impuls gedacht, ein Gott, wo es reut, ja, ist das ein Gott, der Fehler macht? Ist das ein Gott, wo denkt, oh, voll in die Hose, weg damit, wir fangen von neuem an. Und wir wissen natürlich, dass Gott, oder wir glauben, dass Gott keine Fehler macht. Also wenn man einfach darüber liest, könnte man das meinen, aber Gott macht keine Fehler. Die Bibel sagt das auch, beispielsweise im 1. Mose oder im 1. Samuel 15, 29. Gott ist kein Mensch, der lügt. Kein Mensch, der etwas bereut. Also es muss etwas anderes haben. Und ich glaube, wenn es einen Gott gibt, der fast die ganze Menschheit vernichten will, oder es ihn gekreut hätte, dann hätte er, glaube ich, wirklich alle umgebracht. Dann hätte er gesagt, fertig, das Maul voll, Schnauze voll, darf ich nicht sagen. Aber ich habe es einfach satt mit denen. Aber das hat er nicht gemacht. Und warum er das nicht gemacht hat, das sehen wir im 6. Vers von dieser Geschichte. Oder im 6. Vers, wo das Wort drin steht, es bekümmerte ihn. Also es ist nicht einfach ein Gott, der verrückt ist, es ist ein Gott, der bekümmert ist. Ein Gott, der sich Sorgen macht. Ein Gott, der, ich glaube, man darf ruhig sagen, ein Gott, der leidet. Und genau das Leiden, das ist ein bisschen das Traurige, das ist ein bisschen das Geheimnis der ganzen Geschichte. Und vielleicht müssen wir ein bisschen zurückblenden, um zu verstehen, wie das so weit gekommen ist. Vielleicht habt ihr auch schon einen Film gesehen, der Film fängt an und der Film erzählt eigentlich das Ende der Geschichte. Und dann wird der Film erzählt, von Anfang bis zum Schluss und plötzlich ist man wieder an dem Anfang, wo man merkt, wie ist das eigentlich so weit gekommen. Und die Bibel macht das auch sehr ähnlich. Also man fängt da mit der Schöpfungsgeschichte an und dort fängt die ganz dramatische Geschichte schon an. Adam und Eva, die das riesige Geschenk vom Paradies bekommen haben. Und jetzt plötzlich kommt die Geschichte mit der Schlange. Wir kennen das, ich fasse das kurz. Sie versündigen sich, sie gehorchen Gott nicht. Und der Sündenfall passiert. Und die Reaktion von Gott, und da meine ich das mit dieser Bekümmertheit, mit dem Leiden, die ist, das erste Mal sagt, Adam, wo bist du? Also Adam und Eva haben sich versteckt, nachdem sie von der Frucht gegessen haben. Und Gott sagt, Adam, wo bist du? Und ab dem Moment sind wir getrennt von Gott. Und das Interessante ist, im gleichen Atemzug erzählt dann, wo Gott die Menschen aus dem Paradies rausschickt, kommt auch schon das Versprechen, ich werde dir mal einen Messias schicken, ich werde dir mal jemanden schicken, der das wieder gut macht. Also im ersten Moment, wo der Bruch zwischen Gott und den Menschen kommt, kommt auch schon das Versprechen, ich werde jemanden schicken, der das wieder gut macht. Der das wieder in Ordnung bringt. Der wieder Frieden zwischen dir und mir wird schaffen. Also das Friedensangebot von Gott kommt in der gleichen Stunde, oder ist in der gleichen Stunde geboren, wo die Menschheit eigentlich aus dem Paradies rührt. Und das zeigt für mich eigentlich, dass es ein liebender Gott ist. Einer, der, obwohl sich die Menschheit gegen ihn entscheidet, der Messias verspricht. Er sagt, nur noch kleine Zeit, schau, du lebst jetzt auf dieser Welt und irgendwann wirst du sterben und dann hast du, wenn du mein Friedensangebot annimmst, hast du Gelegenheit, das Friedensangebot anzunehmen. Wir können die Leinwand übrigens in der Ruhe lassen und abschalten, pardon. Nicht den ganzen Tag auf das Bild schauen. Damit wir auch das Kreuz sehen da hinten, oder? Weil das ist das Versprechen, wo es dann nachher darum gegangen ist, wo Gott Jesus schickt und sagt, schau, das ist mein Friedensangebot. Jesus, der für dich gestorben ist. Und Menschen, nach dem Adam und nach Eva, die haben das Versprechen gewusst. Die haben das erkannt. Und beispielsweise schon der Vater von Noah, der Lamech. Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach: Der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Also schon der Noah, sein Vater, hat schon gemeint, ah, der Noah, das ist der versprochene Messias aus dem Paradies. Ich weiß nicht, ob Noah ein spezielles Kind war. Ich habe mal auch jemand lapidar sagen gehört, ja, wenn die Leute so alt worden sind, wie lange ist auch die Teenagerzeit gegangen, die Rebellionzeit. Also der Noah muss schon etwas Spezielles gehabt haben als Junge, dass sein Vater sagt, das ist der Messias, der wird uns retten. Und es ist dann ein bisschen anders rausgekommen, wie wir wissen. Aber es zeigt schon, wie die Welt ohne Gott wird sein. Also die ersten 6 Kapitel von der Bibel, die zeigt eigentlich nur auf, wie ist die Welt ohne Gott. Das Morden, das Umbringen. Und das hat sich so stark zugespitzt, dass Gott wirklich hat müssen Notbremse ziehen. Und jetzt stehen wir also da in dieser Geschichte. Der Film ist jetzt zu Ende quasi und wir sehen Noah mit der Arche, die da ist und die Sintflut, wo wir kommen. Und in all dem innen, wie gesagt, möchte ich das Leiden rausstreichen von Gott, wo der Mensch extrem lieb hat. Und doch kommt es so weit, dass die Sintflut kommt. Und er hat Noah auf die Arche genommen oder mitgenommen, weil das Versprechen von Gott auf die Arche ist. Das Versprechen, dass der Messias, dass der Sohn Gottes, der Retter, wird kommen. An dem hat Gott von Anfang an festgehalten. Wenn er etwas verspricht, dann hält er daran fest. Und darum auch die Notwendigkeit überhaupt, an dem Versprechen festzuhalten, dass Noah auf die Arche ist mit seiner Sippe, dass das Versprechen mit auf die Arche können und so die Menschen haben können gerettet werden zu einem späteren Zeitpunkt. Also der erste Punkt, Gottes Liebe, wo eigentlich jetzt immer zentral wird in der ganzen Botschaft heute, wo es darum, was wir einfach in dem Kontext sehen, es ist nicht ein strafender Gott, sondern ein liebender Gott. Und doch kommt das Gericht. Und doch kommt das furchtbare Gericht, wo die 14, 15 Millionen Menschen gestorben sind. Und interessanterweise, das ist mir dann auch aufgefallen, also es ist anders aufgefallen, dass Wasser kommt. Und ich habe mich dann so gefragt, warum schickt Gott eigentlich Wasser? Er hätte ja können ein Virus schicken, er hätte können einen Vulkan platzen lassen, x Möglichkeiten, Hungersnot, aber er schickt das Wasser. Und das Wasser oder auch das Meer, die Bibel hat ganz spezielle Beziehung zum Meer. Ich habe mal mit dem Alex, das war ja unsere frühere Predigt, haben wir über das Paradies diskutiert und so, und gesagt, ja, ich freue mich so aufs Paradies und ich freue mich so aufs Meer im Paradies oben. Ich bin so gerne im Meer, gehe so gerne dort ein bisschen schnorcheln und tauchen. Tauchen sehr selten leider. Und dann sagt er so, weiss ich noch, ja, also, er sieht sich nicht sicher, ob es Meer gäbe im Himmel oben. Ich, was? Kein Meer im Himmel? Das kannst du nicht machen. Nein, ja, weißt du, in der Bibel wird das Meer eigentlich immer als Gericht angeschaut. Also wenn das Meer kommt, ist immer das Gericht dahinter. Und ich habe mich so auf den Walfisch gefreut. Aber offenbar gibt es vielleicht doch kein Meer im Himmel. Und wenn man das beobachtet, tatsächlich in der Arche Noah kommt das Meer, kommt das Wasser. Der Mose, der vor dem Schilfmeer steht. Und man merkt, wenn das Meer nicht auf die Seite geht, werden sie sterben. Das Meer muss auf die Seite gehen. Das Hindernis zwischen Mensch und Gott. Oder der Jona, der ins Wasser muss kumpen und nur überlebt, weil ein Fisch kommt. 3 Tage, auch das Symbol für Jesus, der nachher wird kommen, 3 Tage im Totenreich wird sein, im Meer inne. Oder natürlich das bekannteste Taufe, wo wir unter Wasser sind und symbolisch eigentlich sterben. Also das Meer als Gericht von Gott, das Wasser als der Tod für die Menschheit. Darum vielleicht auch die Form vom Wasser. Natürlich gibt es auch noch ökologische Gründe, was weiß ich, Gott weiß das bestens. Aber es zeigt uns auch, dass Gott ernst macht und er etwas sagt. Etwas, was wir manchmal in unserer Zeit vielleicht ein bisschen vergessen haben und wo mich auch immer wieder auffällt, dass wir, oder Ja, wenn vielleicht irgendwo jemand stirbt oder Beerdigung ist und dann steht man da so vorne und sagt, ja, er ist jetzt im Himmel oder weiss ich wo. Und mir vielleicht völlig außer Acht lehnt, dass da ein Gott da ist, der ernst macht. Er sagt, wenn du mit mir nicht Frieden machst, dann bist du getrennt von mir. Wenn du die Arche nicht einsteigst und das Wasser kommt, dann vertrinkst du. Und das ist die Frage nach dem Gott, wo das Gericht bringt. Und was mich ein bisschen getröstet hat in dieser ganzen Geschichte mit diesen 15 Millionen, also ein Trost ist nicht unbedingt, aber es gibt Bibelausleger, die sagen, der Noah hat 120 Jahre gebraucht für die Arche. Und es gibt also, wie gesagt, Ausleger, die sagen, in diesen 120 Jahren wäre eigentlich noch Gnadenzeit gewesen für die Menschen. Die hätten noch Gelegenheit gehabt, einzusteigen. Die hätten die Möglichkeit gehabt, das Friedensangebot aufzunehmen oder anzunehmen. Also eine sehr ähnliche Situation wie bei uns. Und wenn Gott vor rund 4-5'000 Jahren ernst gemacht hat, dann glaube ich, macht er auch in heutiger Zeit ernst mit seinen Aussagen. Das sehen wir an der Sintflut und das sehen wir an Weihnachten. An Weihnachten, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Und es zeigt uns auch die unglaubliche Heiligkeit von Gott. Die Heiligkeit, die ihm es einfach nicht möglich macht, mit Menschen in Verbindung zu sein, die Sünde in ihrem Leben haben, die das duldet. Und Sünde meine ich, das nicht eingesehen, dass wir Gott brauchen, dass wir das Friedensangebot brauchen von Gott. Das meint die Bibel auch damit, wenn sie von Sünde redet, von dieser Trennung von Gott. Das Heilige von Gott, das da ist. Und doch, das Versprechen von Gott, der Messias wird kommen, das tuckelt jetzt also in dieser Arche rein, im Erbgut vom Noah. Nachher kommen wir, die Geschichte geht weiter, sie strandet dann und es kommen bekannte Leute wie der Abraham auf die Welt. Es kommt nachher der Jakob, der Mose, bis hin zum König David. Muss das durchgetragen werden, das Versprechen? Und da staune ich auch wieder über Gott, wenn wir das Alte Testament anschauen und sehen, wie viel Mühe der hatte, das Volk Israel auf dem Weg zu behalten. Ich habe auch schon gedacht, also mach doch die einfach mal platt, die sind so schwierig. Also ich verstehe das nicht, dass er sich das alles gefallen hat. Und wenn ihr dann mal 1. und 2. Könige lesen, was die Könige abgelassen haben, das ist unglaublich. Und Gott hält fest, weil er an seinem Versprechen festhält. Der Messias, Sohn Gottes, die Weihnachten, kommt aus dem Volk raus. Also muss das Volk überleben. Sei das durch die Arche, sei das die Philister, die angreifen, sei das die ganzen Siebschaften, die es da umeinander streiten. Gott hält auch dem widerspenstigen Israel fest. Einfach weil er vom Gericht, wo wir gesehen haben, von dieser Arche, zurück will zu dieser Rettung. Zurück will zu dieser Möglichkeit, dass der Mensch wieder Frieden haben mit Gott. Ich hoffe, das kann man rausschneiden. Jetzt stehen wir also da, Zeitsprung. Tatsächlich passiert es, der Messias kommt, Jesus Christus kommt auf die Welt an Weihnachten. Man sieht, dass noch ein Kerzchen fehlt. Ich zeige ein bisschen auf den da, das ist ein bisschen prächtiger. Ein Kerzchen fehlt noch, Weihnachten steht vor der Tür. Das Friedensangebot von Gott, das kommt. Und da erfüllt sich dann das Versprechen vor den Augen vom ganzen Volk und zur Zeit von Rom. Und das ist interessant, dass das in Rom, auch das wäre das Kapitel für sich, aber dass das genau zu dieser Zeit von den Römern kommt. Das war nämlich die erste Zeit gewesen, wo es Strassennetz gegeben hat. Also früher hat es zwar Schiffe vielleicht ein paar Lehmwege, aber zur Zeit der Römer war die ganz bekannte Welt vernetzt wie noch nie. Es hat noch keine Datenautobahn gegeben, aber doch immer eine Rossautobahn. Also es war möglich gewesen, in einer kürzesten Zeit, dass in die ganze Welt, in die ganz bekannte Welt rauszutragen. Und genau da hier wird Jesus geboren, in das römische Reich, dort, wo man eigentlich nicht damit rechnet. Und an Weihnachten passieren zwei Sachen. Einerseits wird Jesus geboren, der Retter der Menschheit. Und, das sehen wir alle in unserem Kalender, es fängt eine neue Zeitrechnung an. Also wir sagen ja, heute ist das Jahr 2013, das Jahr 2014. Man kann es darüber streiten, die einen ziehen 5 Jahre ab, die anderen dazu. Ist ja eigentlich Wurscht. Aber wir orientieren uns total an dieser Geburt, an dem riesengroßen Ereignis. Und das zeigt nichts anderes, als dass wieder eine neue Rettungsaktion angefangen hat von Gott. Wie damals, wo er Noah sagt, du bau die Arche, du hast jetzt, er wird 120 Jahre dauern. Der Noah hat ja nicht gewusst, wie lange er wird haben. Nicht gesagt, ich baue jetzt mal in 120 Jahren, bin ich fertig. Sondern hat einfach mal angefangen mit der Rettungsaktion. Und wo Jesus auf die Welt gekommen ist, hat die neue Rettungsaktion angefangen. Gott hat eigentlich wieder wie eine Arche geschickt, in Form von Jesus. Hat wieder geschickt, gesagt, schau, es fängt etwas Neues an. Und das ist ein ganz neuer Start für die Menschheit, wo sie ein Rettungsangebot annehmen können. Und anstatt, dass man das mal ein Schiff aus Holz baut, bauen wir ein Schiff aus Menschen. Und das Schiff ist Gemeinde. Im ganzen Alten Testament kommt Gemeinde nie vor. Es war das grösste Geheimnis der Bibel. Vom Alten Testament kein Prophet, wenn er rausgeschaut hat, hat gesehen, was nachher wird kommen. Aber Gott hat die Rettungsaktion, die nächste grosse Rettungsaktion, mit den Menschen geplant, mit der Gemeinde, mit uns. Das ist der Grund, warum es eine Gemeinde gibt. Das ist der Grund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist und gestorben ist für unsere Sünden. Dass wieder Rettung da ist. Wir erinnern uns an das Versprechen an Adam und Eva. Gott macht ernst. Und wenn er das sagt, dann schickt er. Also Weihnachten ist damit der Startschuss zum nächsten und vor allem zur letzten Rettungsaktion. Da sind wir überzeugt, also ich bin es zumindest. Ich glaube nicht, dass da irgendwie nochmal etwas kommt, die Bibel sagt da nichts dazu. Aber das soll mit der Gemeinde passieren. Und Gott hat die Sintflut angekündigt und Gott hat das Ende der Welt angekündigt. Und wer am Schluss das Friedensangebot nicht angenommen hat, so dramatisch das ist, so schwierig das ist zu verstehen, so konsequent wird Gott am Schluss sein, wie die 15 Millionen, die vertrunken sind. Wird am Schluss auch, ich glaube, das war ein Rechtsgeschrei gewesen damals und Verzweiflung, Angst und Panik und alles hat nichts genützt, weil wir einen Gott haben, der zu seinem Wort steht. Also wie gesagt, das hat einen Anfang und das hat ein Ende. Der Arche Noah hat einen Anfang gehabt und ein Ende und ich glaube auch, das Arche Noah Schiff, wo Gemeinde heisst, wo reformierte Kirche heisst, wo FEG heisst, wo Methodisten oder was auch immer heisst, die Schiffe, die unterwegs sind, die haben einen Anfang und sie haben das Ende. Und wir finden das Anfang und das Ende auch in der Bibel, die wir nachschauen, in Matthäus 24, 36, in der folgenden, ich lese die mal vor. Matthäus 24, 36. Von dem Tage aber und von der Stunde, wo Jesus zurückkommen wird auf die Welt, weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater, also Gott im Himmel. Und dann kommt die dicke Post. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, das Kommen des Menschensohn. Denn sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht. Bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohn. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen werden, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wie zu den Tagen Noahs. Wenn ich heute Nachrichten schaue und ein bisschen lese, was alles auf dieser Welt passiert, dann kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass es zu Noahs Zeiten schlimmer soll gewesen sein. Die Bibel sagt, es war so schlimm gewesen, dass Gott hat müssen eingreifen musste. Wahrscheinlich hätte sich die Menschheit in den kürzesten Jahren selber ausgerottet. Aber wenn ich heute die Parallelen anschaue, sehe ich persönlich, vielleicht fehlt mir zum Glück die Fantasie, aber ich kann mir es nicht schlimmer vorstellen. Wenn man liest, was passiert in Zentralafrika, wenn man liest, was passiert in Asien, im Osten, wenn man liest in der Schweiz oder in Österreich irgendwie wieder 5 Kinder irgendwo im Keller eingesperrt seit 20 Jahren, was weiß ich. Also ich kann mir es nicht schlimmer vorstellen. Und die Bibel sagt, wie zu den Tagen Noahs. Ich glaube, genauso wie die Menschheit damals die Wolken gesehen hat, Regen hat gesehen, Da könnte man darüber philosophieren, ob das der erste Regen war und so weiter, also etwas gekommen ist, was man erkannt hat. Genauso denke ich, sehen wir die dunklen Wolken am Himmel. Und wenn die Bibel sagt, es werden zwei auf dem Feld sein, der eine kommt mit oder wird angenommen von Gott, der andere wird nicht angenommen von Gott, dann hat das überhaupt nichts damit zu tun, dass der eine Mensch besser war als der andere. Der einzige Unterschied war, er hat ein Ticket für die neue Arche. Wie komme ich an ein Ticket über? Indem, dass ich daran glaube, dass es Gott gibt. Indem, dass ich glaube, dass es Jesus gibt. Indem, dass ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und das Sterben am Kreuz ist nichts anderes als ein Friedensangebot. Und sagen, mal, ich möchte ja den Gott glauben, ich möchte meine Schuld ans Kreuz bringen und der Jesus ist tatsächlich für mich gestorben. Das ist schon alles. Und dann kommt man so ein Ticket über und wenn die Arche kommt, steige ich ein. Und heute ist das schwierig zum Glauben, weil heute fängt jede Sekte hat das Schiff von irgendwann abgeholt. Die Turiella hat schon ein paar Mal gesagt, es kommen ein paar UFOs, nicht wahr? Es hat mal eine Rael-Bewegung gegeben in Frankreich, die sind auch die UFOs gekommen und so weiter. Und jetzt kommen wir Christen und sagen, das kommt dann im Fall auch noch jemand mit einer Wolke und holt uns ab. Schwierig zu verstehen. Aber ich glaube es, weil es steht in der Bibel. Und ich glaube es, weil bis jetzt alles, was Gott gesagt hat, passiert ist. Darum glaube ich auch, dass Jesus wieder wird kommen. Und ich glaube auch, dass ich das Ticket im Hosensack habe. Einfach aus dem Glauben heraus, dass Jesus das Ticket für mich gelöst hat. Der Zutritt in die Arche, wenn symbolisch gesehen die zweite Sintflut kommt. Es wird eigentlich de facto ein zweites Weihnachten geben. Es wird einfach ein weniger gefeiert, wahrscheinlich auf dieser Welt, wenn Jesus wiederkommt und die Sintflut kommt. Und am Schluss wird es so sein wie bei der Arche. Gott macht die Tür zu. Und die Show ist gelaufen, sage ich jetzt mal so. Wenn wir mit so Botschaften handieren, Gott kommt wieder, der Mensch wird verloren gehen, dann kommt oft der Einwand, die wollen nur Angst machen. Oder machen immer die Leute Angst mit so Botschaften? Ich möchte Angst machen. Und zwar möchte ich uns Christen Angst machen. Und zwar eine gesunde Panik, sage ich jetzt mal. Ich mag mich erinnern, Claudia und ich haben mal eine Reise gebucht auf Paris mit Freunden, mit dem TGV von Zürich weg. Wir haben den Wecker gestellt, am Abend sind wir ins Bett. Und als der Wecker runter ist, haben wir gemerkt, wir haben den Wecker eine Stunde spät gestellt. Eine ganze Stunde spät, wenn man auf den Zug muss, der in Zürich abfährt. Und bis die Frau bereit ist und dreimal kontrolliert hat, bis ich bereit bin. Und dann ist natürlich Panik ausgebrochen. Schaffen wir den Zug noch? Wenn wir Kinder hätten, wir hätten es garantiert, die haben vergessen. Es hat einfach alles schnell müssen gehen. Und wir haben unbedingt das Ziel, den Zug auf Paris will erreichen. Und ich formuliere das so als gesunde Panik, oder? Wir freuen uns so auf das und wir wollen den Zug erreichen. Und wir wollen losziehen und wir schaffen das. Also wir Christen, die gesunde Panik. Dass Gott oder dass Jesus wieder kommen wird, dass Zeichen auf Sturm stehen, dass wir in den Zeiten von Arche Noah leben. Ich weiß nicht, ob es sich jemand vorstellen kann, dass es noch schlimmer wird. Ich nicht. Und dann soll uns in dieser Panik drin bewusst werden, dass es Rettung braucht. Es braucht eine Rettung von dem Meer, wo wir kommen. Mose hat eine Rettung gebraucht, der Jonah hat eine Rettung gebraucht, Noah hat eine Rettung gebraucht. Der Petrus im See hat eine Rettung gebraucht, das war zwar nicht das Meer, und wir müssen einfach damit leben, dass die Menschheit eine Rettung braucht. Und dass wir das ernst nehmen. Noah hat in einer verlorenen Welt gelebt, wie wir. Er war auf die Gnade von Gott angewiesen, wie wir. Er hat sich entschieden, zu glauben, wie wir. Er hätte können sagen, bau deine Arche selber. Aber er hat geglaubt. Er hat das Rettungsangebot angenommen, wie ich hoffe, du auch. Und er hat seinen Auftrag ausgeführt. Und sein Auftrag war, bauen Arche. Und das ist der ganz, ganz grosse Unterschied von uns zu Noah oder vom Alten zum Neuen Testament. Gott hat gesagt, Noah, bau Arche und steig ein. Und Jesus hat gesagt, geh in die Welt und mach die Menschen zu Jüngern. Erzählt von dem grossen Ereignis. Blochen über die Römerstraße, die es gibt. Fahren nach Antiochia, nach überall hin. Erzählen von dem riesen Wunder, das passiert ist. Die Möglichkeit besteht. Also unser Auftrag ist, Menschen zu retten. Und etwas ganz Wichtiges, wenn ich sage, Menschen retten. Der Noah war kein Schreiner. Er war Viehzüchter. Keine Ahnung, wie man ein Schiff baut. Keine Ahnung, wie man das machen muss. Ich kann nicht mal ein Bild gerade aufhängen, das wäre ein Desaster geworden. Aber Gott hat ihn befähigt. Und sein einziger Auftrag war, bau die Arche. Und unser einziger Auftrag ist, erzählt. Erzählt von dem, was kommt. Es ist nicht unsere Aufgabe, dass sich Menschen, ich sage jetzt mal, umkehren, zum Glauben kommen. Das können wir gar nicht. Das ist der Job von Gott. Aber ernst nehmen, was er sagt, geht raus in die Welt und erzählt es. Nehmt an dieser Rettungsaktion teil. Sind bereit, davon zu erzählen, die Menschen zu lieben und ihnen von der Rettungsaktion zu erzählen. Ich muss die schnell ausblasen. Wann hat es noch Licht? Und das Licht, wo da scheint, am Advent, die drei Lichter, da wissen wir, das ist das Symbol, es geht noch 3, 2, 1 und Jesus kommt, das Licht, das den Weg weist auf das Kommen von Gott, auf das Kommen von Jesus. Genauso ist es jetzt auch wieder, dass wir das Licht sein sollen, wo der Menschheit zeigt, dass Jesus wieder wird kommen. Und das ist mein ganz grosser Wunsch, dass wir, so hoffe ich, dass das klappt, wenn wir in Zukunft damit zu tun haben. Ein Rettungsring gesehen. In unserem Adventsring. Ein Rettungsring, wo wir den Menschen geben können. Und das Ziel ist eigentlich, dass die Menschen den annehmen, auf die Arche kommen und weitergeben. Und jetzt könnte man wieder einen Block aufmachen, wie viele Menschen an dem Rettungsring festheben, anstatt ihn weiterzugeben und Traumen studieren, was man daran besser machen könnte. Oder wie er tönen sollte, oder was auch immer. Aber darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass der Ring weitergegeben wird. Und das ist mein ganz grosser Wunsch. Ich habe das Amt von der Evangelisation dürfen übernehmen im Ältestenrat. Und mein ganz grosser Wunsch ist, dass das eine Haltung wird als Gemeinde. Eine Haltung wird, die Zeit ist reif, es ist abgelaufen. Kauft die Zeit aus, sagt der Paulus. Kauft die Zeit aus. Und ich wünsche mir das, dass wir wieder bereit sind, das Wesentliche in die Augen zu fassen, das Wesentliche ins Herz zu schliessen. Das Wesentliche ist, den Menschen zu lieben, wie er ist. Und auf ihn zuzugehen, den Mut zu haben, von dem Rettungsring zu erzählen. Dass wir am Schluss nicht in der Arche hinhocken und wir hören, wie die draußen untergehen. Das stelle ich mir als den schlimmsten Moment vor, wo mir vielleicht noch bevorsteht. Dass die lieben Freunde, die ich habe, die lieben Menschen, die ich lieb habe, vielleicht nie davon gehört haben. Das ist unsere Verantwortung. Ob sie sich entscheiden oder nicht, das ist Gottes Sache und seine eigene Sache. Dass wir, wenn ein Adventskranz jetzt anzündet, darunter immer den wunderbaren Rettungsring sehen, wo den Menschen soll helfen soll, in die Arche einsteigen. Und zum Schluss eine ganz kurze Zusammenfassung, die finden wir in der Bibel, zu dem Thema im Hebräer 11,7. Dort steht, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Wäre wieder eine Predigt für sich, aber nur das Wesentliche. Noah hat geglaubt. Und durch Glauben hat er zu Gott gefunden. Er hat geglaubt, dass er Rettung braucht. Er hat das göttliche Wort geglaubt. Und Gott ist gekommen, hat ihm noch keine Bibel gegeben. Er hat Gott gesagt, bau. Und er hat das geglaubt, was er nicht sieht. Er hat nicht gesehen, dass der Regen wird kommen, dass die Sintflut wird kommen. Und wir sehen auch nicht, ob Jesus wieder kommt und wann. Und es ist eine reine Glaubensfrage. Glaub mir das. Noah ist nichts anderes übrig geblieben, als zu glauben. Genauso wie uns auch noch übrig bleibt, zu glauben. Und in 2014, 15, 16 oder wie lange auch immer, und im 13. haben wir auch ganz viel erleben in diese Richtung, wenn wir eine Rettergemeinde sind. Eine Gemeinde, die rausschaut, sich nach außen richtet, Gott ernst nimmt, auch in dem Bezug, und einfach die verlorenen Menschen sehen. Und das Licht nicht einfach die Haie anzündet und ein bisschen Weihnachten feiert, sondern das Licht weitergeht. Amen.